Also ich bin mit einer extrem geringen Erwartungshaltung hier reingegangen in diese Rede von Andrea Nahles und ich bin trotzdem enttäuscht worden.
Ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn so der ganze Parteivorstand hier aktiv dabei gewesen wäre, aber sich nie auf die Bühne gesetzt hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, okay, wir hören euch zu.
Ja, und tschüss und wie sagt man, stay classy, Sandy.
Herzlich willkommen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Res Publica Podcast. Denn ihr habt ganz richtig bemerkt, es ist noch gar nicht jeweils der zweite Montag im Monat, beziehungsweise der zweite und der vierte, sondern es ist ein ganz normaler Montag. Man könnte jetzt fast meinen, ich würde meine Folgen jetzt wöchentlich veröffentlichen, dem ist aber nicht so. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Sonderfolge. Und der Grund dafür ist ganz einfach, nämlich heute war das SPD-Debattencamp, von dem ich auch wenn ich es jetzt im Intro anders gesagt habe, schon eine gewisse Erwartung hatte. Und vor allem hatte ich halt die Erwartung, dass es dort halt richtig zur Sache geht und halt dort eine richtig heftige, harte Debatte von allen Seiten geführt wird. Also sowohl von Seiten der Basis, von den Jusos, als halt aber auch meinetwegen, das hätte ich auch vielleicht gar nicht mal so schlecht gefunden, dann auch von einem Parteivorstand, der vielleicht eine andere Ansicht hat als ich oder eine andere Richtung für seine Politik hat als ich, aber sie es auch zumindest mit Händen und Füßen verteidigt. Und das habe ich so nicht erlebt. Ich kann ein bisschen beschreiben, wie es war. Das war an sich eine schön ausgerichtete Veranstaltung, riesengroße Halle. Ich war das letzte Mal, glaube ich, war ich in dieser Halle zur Hanfmesse Berlin. Da war die Stimmung auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Jetzt war es halt, ja, wie gesagt, es war schön inszeniert. Alle hatten so kleine, süße SPD-Papphöckerchen, auf die man sich dann niedergelassen hat. Die Veranstaltung hat erstmal mit Verspätung begonnen. Gut, okay, geschenkt, kann passieren. Andrea hat eine Rede gehalten, von der ich maßlos entsetzt war tatsächlich, also nicht nur enttäuscht, ich war wirklich richtig, ich konnte es echt nicht glauben, was ich da höre. Denn es ging dann auch um Trump, es ging um die ganzen Rechten in Europa, es ging um die Strafzölle, es ging um die europäische Armee, es ging um, also um alles, aber ganz zum Schluss halt dann auch nochmal so was wie, na, wir brauchen mal so eine Sozialreform 2025. Und ich frage, okay, warum erst in 7 Jahren? So, da gibt es euch doch gar nicht mehr. Und dazu halt eben keinerlei Worte zum, wie gehen wir mit Kritik innerhalb dieser Partei um, wie gehen wir generell mit dem Problem um, dass halt viele Leute erst diese Ochsentour hinter sich bringen müssen, also jahrelang Klinken putzen bei irgendwelchen Verbänden, um dann halt auch mal vielleicht in den Bundestag zu kommen oder zumindest in eine Position zu gehen, wo man ein bisschen höher, auch dann mal vielleicht auch höhere Entscheidungen treffen kann, überhaupt mal wirklich stimmberechtigt ist. Wie ändern wir die Parteistrukturen, dass wir schneller jüngere Leute hochbekommen? Und so unterm Strich war die Rede eine absolute Vollenttäuschung. Ich muss sagen, dass ich generell von dem, das war heute vielleicht auch wieder so ein kleiner Ausflug in die real existierende Politik. Und mir ist eine Sache aufgefallen, ihr werdet gleich im Anschluss noch viele Gespräche hören, die ich mit unterschiedlichsten Leuten geführt habe. Ich habe mit Jenny gequatscht, die kennt ihr ja bereits schon vom Politikbetreuer, mit zwar Einmischen-Podcast. Ich habe mit Klaus Mindrup geredet, der ist zum Beispiel SPD-Abgeordneter. Den kenne ich halt noch selber aus meiner kurzen Zeit bei den Jusos Pankow. Er ist dort der er vertritt auch das Mandat für den Prenzlauer Berg. Dann habe ich mit Thilo Jung gequatscht, der dürfte dem einen oder anderen bekannt sein. Mit Alex Theiler habe ich auch geredet, seinem Gefolgsmann, Kameramann und persönlichen, das zweite Gesicht von Jung und Naiv. Ich habe mit einem frustrierten Neuwähler oder Neumitglied gesprochen, also eigentlich genau wie ich, der auch zur No-GroKo-Ansage von Martin Schulz halt dachte, gesagt, okay, wir können, glaube ich, hier echt was bewegen und jetzt, wenn sie aus der GroKo rausgehen, scheint sich ja vielleicht doch noch was zu bewegen, der aber ähnlich wie ich bitter enttäuscht ist, nicht nur, weil wir jetzt auf einmal doch in der GroKo sind, Edge Badge, sondern natürlich halt auch, weil nicht nur dieser Tag und zwar dieser Nachmittag jetzt nicht sonderlich viel Debatte oder wirklich breit gefächerte, einfach so, also das Gefühl, ich begegne jetzt hier dem Vorstand wirklich komplett auf Augenhöhe. Also es gab bestimmt da tolle Diskussionsrunden, ich habe in viele halt mal so reingehört und dann wurden auch bei manchen halt, durften dann auch da mal Fragen gestellt werden aus dem Publikum. Es gab dann auch die Möglichkeit, dass Fragen schriftlich eingereicht werden und die werden halt dann im Plenum verlesen. Aber ich, also so wie ich mir ein Debattencamp vorgestellt habe, gerade wenn man halt sagt, okay, wir wollen hier eine Partei komplett von der Wurzel auf mal Grund erneuern, wäre halt erstmal eine große gemeinsame Aussprache mit dem kompletten Parteivorstand. Einige, also Heiko Maas war dann auch nochmal kurz da, der ist dann für eine Stunde für ein Gesprächspanel mal kurz vorbeigeschaut, dann ist er wieder gegangen. Also es war wieder so der Versuch, so möglichst jedes Thema irgendwie jetzt in so einer Debatte irgendwie einzuflechten. Aber dabei hat das große Ganze, worum es ja eigentlich halt geht, um eine grundsätzliche Neuausrichtung der Politik der Sozialdemokratischen Partei, das ist meiner Meinung nach völlig misslungen, weil dafür hätte man sich halt doch sich trauen müssen, doch grundsätzlich basisdemokratischer oder vor allem halt grundsätzlich auch nochmal mehr die Leute in den Dialog noch mit einzubeziehen. Sodass halt jetzt zwar dort halt dann teilweise halt dann die Spitzenleute der SPD dann rumsaßen mit externen Leuten, also Alexis Tsipras hat sich dort nochmal die Ehre gegeben bei einer Podiumsdiskussion mit dem Thema links und erfolgreich, wo ich mich eher gefragt habe, wer ist denn jetzt von denen erfolgreich und vor allem wer ist denn von denen überhaupt noch links. Aber es wirkte so jetzt für mich doch abschließend ein bisschen wie eine Alibi-Veranstaltung. Man macht halt ein großes Fass auf, man lädt ganz viele Leute ein, man schart ganz viele junge Leute um sich rum, um dort und dann halt danach sagen zu können, schaut doch mal, wir haben es doch gemacht, guck mal, wir haben doch mit euch geredet, wir sind doch auf eure Vorschläge eingegangen. Man darf jetzt halt gespannt sein, was denn konkret aus diesem Debattencamp dann auch dann übernommen wird. Also vielleicht kann ich die, vielleicht muss ich die Hoffnung, darf ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass es vielleicht doch noch klappt. Aber wovon ich tatsächlich auch noch wirklich entsetzt war bei dieser Veranstaltung, war die allgemeine Stimmungslage, wenn man mit Genossen geredet hat. Ich habe, ihr werdet auch im Interview noch hören, wie gesagt, Klaus Mindrup interviewt, dann habe ich noch einen, jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr parat, aber ist nicht so wild, er hat mir eine Karte gegeben. Also auf jeden Fall einer auch aus den Jusos, den ich am Juso-Stand angequatscht habe, und zwar ein, ach hier steht's ja, ein Stefan Schumann, wie ich danach aber auch erst, als ich auf die Karte dann geguckt habe, gemerkt habe, der ist ja stellvertretender Bundesvorsitzender. Mit dem, wie gesagt, hatte ich nochmal geredet, da ist mir allerdings aufgefallen, dass ich das Mikrofon ein bisschen zu spät angemacht habe, zumal es noch nicht richtig lief. Ich werde es dann einfach, wenn wir zu seinem Interview kommen, auch nochmal anmoderieren. Und was mir generell aufgefallen ist, bei jedem, mit dem ich geredet habe, war erstens, soweit das Mikrofon aus ist, wird das Gespräch erst so richtig interessant. Und dazu halt auch noch, es ist eine unglaubliche Frustration da. Und zwar überall. Das ist dann völlig egal, ob du da jetzt mit einem Seeheimer redest, ob du mit jemandem von der demokratischen Linken redest, ob du von den Jusos mit jemandem redest. Überall ist Frust. Und zwar richtig groß. Ich kenne Jusos aus Leute, die ich mit denen ich selber noch gearbeitet habe früher, die sind auch gar nicht erst gekommen. So, ich, zum Beispiel mit einer habe ich noch geschrieben, hat eigentlich fest damit gerechnet, dass sie da ist und sie so, nee, sie bereitet gerade den Bundeskongress vor. Also als nach dem Motto, als wäre das jetzt auch halt nicht die Riesenveranstaltung, wo man jetzt unbedingt hin muss. Und ich fürchte, da haben sie tatsächlich recht im Nachhinein. Denn es war eine reine, ja, es war wie gesagt eine schöne Show, es war nett inszeniert, es war eine coole Atmosphäre und jetzt, wer mal jetzt großer Fan der SPD ist, hatte mal da bestimmt seine Freude, aber jetzt das Gefühl, jetzt wird aber alles anders und jetzt haben ja aber alle verstanden, ist einfach nicht drin. Ich vertrete bis heute immer noch den Standpunkt, der SPD kann keiner mehr an Wort glauben. Für mich ist die Partei spätestens seit der No-GroKo, beziehungsweise der erstmal No-GroKo, dann halt um die Doch-GroKo-Ansage völlig unglaubwürdig geworden. Und für mich sind da auch sehr viele politische Akteure einfach raus. Also ich kann auch einem Ralf Stegner nicht mehr ernst nehmen. Ein Mann, der noch getwittert hat, nee, auf gar keinen Fall, es gibt auch keine GroKo durch die Hintertür. Und dann auf einmal doch die GroKo ja noch fordert und verteidigt. Und dazu halt auch noch, das werdet ihr auch im Gespräch mit Klaus Mindrup gleich hören, auch Klaus beispielsweise ist zwar, findet die Politik zu doof und möchte eigentlich auch eine Veränderung, aber findet die GroKo trotzdem gut, so wie sie ist. Und das verstehe ich einfach nicht. Es ist einfach nicht erklärbar, was bei dieser Partei eigentlich zurzeit schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie sie es immer schafft, sich in so Situationen reinzumanövrieren, wo man einfach nicht mehr rauskommt und eigentlich, egal was man tut, alles nur noch falsch machen kann. Aber da ist diese Partei wirklich wahnsinnig gut drin. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Schnipsel, den ich aufgenommen habe. Der allererste Schnipsel ist leider tontechnisch nicht so gelungen, deswegen überspringe ich den und nehme einfach direkt den zweiten. Andrea Nahles Rede, hatte ich ja gerade schon angekündigt, ist nicht, war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe ziemlich laut gestöhnt und eigentlich hätte ich mal ein bisschen laut buhen müssen, aber mal gucken, was da so als Reaktion so gekommen wäre. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung an den Tag war ja, dort wird die Hütte jetzt abgerissen und die Partei macht einen Aufstand, aber nichts da. Andrea hat ein paar geile Sachen rausgehauen, da wurde brav applaudiert und dann wurde halt eben auch gesagt, naja, wir sollen halt eben Hartz IV nicht abschaffen, aber wir wollen es halt überwinden, also halt einen neuen Sozialstaat machen. Ob da halt eben dann Sachen anders, also ob man dann Sachen wie Hartz IV einfach nur anders nennt, weiß ich nicht. Wir können uns ja mal überraschen lassen. Man kann sich aber auch fragen, mit wem will sie das eigentlich machen? Also glaubt sie wirklich, dass sie mit der CDU, mit der derzeitigen CDU, einen neuen Sozialstaat aushandeln kann? Und man muss sich halt eben auch noch dazu fragen, Wie lange gibt es die Partei denn überhaupt noch? Also wie lange wird die Partei in dieser Form denn noch so da sein, dass man überhaupt davon ausgehen kann, dass sie noch dazu in der Lage ist, fähige Politik zu machen? Aber hört euch jetzt einfach mal an, wie meine erste Reaktion war nach dem Interview, nach der Rede von Andrea Nahles. Hier reden Jenny und ich über die Rede.
Hui, also ich bin mit einer extrem geringen Erwartungshaltung hereingegangen in diese Rede von Andrea Nahles und ich bin trotzdem enttäuscht worden. Jenny, wie fandest du es denn?
Naja, meine Erwartungshaltung war, dass ich nichts erwartet habe und selbst das hat sie noch unterboten.
Auch eine Kunst.
Ja, auch eine Kunst. Das kann, glaube ich, nur Andrea Nahles. Also erstmal war die Rede zu lang und eigentlich sollte es ja hier um die Basis gehen, dass die Basis über Zukunftsideen für die SPD quatscht bzw. diskutiert. Es ging bei dieser Rede, die sie über 45 Minuten gehalten hat, nicht um die Basis, es ging nicht um die SPD, es ging um die Europawahl, so wie ich das mitbekommen habe. Es ging um Trump, um irgendwelche Werte, sie hat mir nicht gesagt, welche.
Ist Trump SPD-Mitglied? Wir wissen es noch nicht.
Ja, es könnte sein. Vielleicht versucht sie ihn dazu zu bringen, in die SPD einzutreten und ihn dann zu zähmen. Keine Ahnung. Auf einmal ging es irgendwie um eine europäische Armee, wo ich sagen würde, die SPD macht schon jede Menge Quark mit der Bundeswehr. Ich würde ihr jetzt keine SPD, also keine Armee auf Europaebene anvertrauen wollen. Also ich weiß nicht, wofür die Rede war. Für ein Debattencamp, für einen Kongress der Basis war diese Rede jedenfalls nicht gedacht. Sie war zu lang, sie war inhaltlos, sie war, also für irgendeinen Europawahlkongress der SPD wäre sie perfekt gewesen. Aber sie war wirklich völlig inhaltlos für diese Veranstaltung hier.
Es war halt extremes Phrasengedresche. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wann kommen jetzt mal die inhaltlichen Punkte und wann hören wir auf, die ganzen alten Phrasen uns abzuleiern, die wir sowieso schon 50 Mal gehört haben?
Das Problem ist ja, die SPD will hier bei diesem Debattencamp klären, wofür sie steht. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass die SPD-Führung, und dazu gehört ja Andrea Nahles auch, überhaupt eine Ahnung hat, was sie selber wollen. Also es gibt doch Personen, Andrea Nahles und Personen Lars Klingbeil, die müssen doch wissen, welche Visionen sie selber haben von sozialdemokratischer Politik. Dann sollen sie die doch mal nennen und nicht jedes Mal darauf warten, dass die Basis irgendwas ihnen vorkaut, sondern selber mal um die Ecke kommen mit einer Idee. Und wenn sie damit auf die Nase fallen, dann ist das halt so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwas selber an Vorstellungen haben, was sozialdemokratische Politik im 21. Jahrhundert überhaupt noch bedeutet.
Wie fandest du ihre Beiträge zum Thema Sozialstaat? Sie hat ja gesagt, dass wir einen neuen Sozialstaat 2025 brauchen. Da habe ich erst mal gefragt, okay, warum erst in 7 Jahren, warum nicht jetzt? Und zweitens hat sie ja damit auch sehr geschickt das ganze Hartz-IV-Thema umgangen, indem sie halt dann zum Schluss meinte, naja, wir wollen halt Hartz-IV hinter uns lassen.
Ja, sie hat ja praktisch nichts gesagt, was nicht schon in der Presse gestanden hat. Die SPD will eine Sozialstaatspolitik für die vielen und nicht die wenigen. Also haben sie bei Jeremy Corbyn wenigstens einen Spruch abgekupfert, aber anscheinend nicht verstanden, was er gemeint hat. Sie wollen Hartz IV hinter sich lassen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie verstanden haben, dass schon Hartz IV, als die Agenda 2010 gemacht wurde, scheiße war und völlig sinnlos. Also sie wollen es auch irgendwie umbenennen. Also sie wollen ein anderes Sozialstaatssystem. Und sie denken, wenn sie Hartz IV beenden oder für beendet erklären für die SPD, dann wird ihnen das nicht mehr nachgetragen, aber solange sie nicht verstanden haben, dass Hartz IV und die Agenda 2010 an sich schon ein Fehler war, werden sie das nicht loswerden können.
Was mich da aber bei dem Thema am meisten aufregt, dass es geht dann weniger für mich um Hartz IV und dass Hartz IV schlecht war oder schlecht umgesetzt war, sondern halt eher die Notwendigkeit, zu Hartz IV hinkommen zu müssen. Also Hartz IV sehe ich immer noch als einen Folgefehler der Politik der vorangegangenen Jahre, wo man Umsatzsteuer runtergesetzt hat, Vermögensteuer runtergesetzt hat, glaube Erbschaftssteuer, glaube ich, damals auch schon angegangen hat, weiß ich jetzt nicht.
Na, die Sache ist, es war ja alles ein, also die Agenda 2010 war ja ein großes Paket. Da war ja nicht nur Hartz IV drin, sondern da war auch die Senkung zum Beispiel der Körperschaftssteuer von bald 35% auf 15% drin. Also man hat die Unternehmer entlastet, man hat den Kündigungsschutz abgebaut, man hat beim Thema Krankenversicherung extrem eingespart, um die Sozialkassen zu entlasten und Hartz IV halt. Hartz IV bedeutete dann auch, dass du nach einem Jahr Arbeitslosigkeit sofort also von Arbeitslosengeld 1 sofort auf Hartz IV kamst. Gleichzeitig musstest du erstmal selber angespartes Vermögen verbrauchen. Das heißt, die Wählerschaft, die zu der Zeit Gerhard Schröder an die Macht gebracht hatte, hat selber was darunter verloren, weil Geld, das du dir angespart hattest, durftest du erstmal verwenden. der Sozialstaat war praktisch für dich nicht mehr da. Und diese Idee von Leistungsgesellschaft wurde ja damit ad absurdum geführt. Also wie ich gesagt habe, sie haben nicht verstanden, dass schon zum damaligen Zeitpunkt die Agenda 2010 und Hartz IV nicht das Richtige waren. Das waren neoliberale Antworten auf eine Krise des Kapitalismus und sie verstehen es nicht. Also auch diese Idee von einem digitalen Kapitalismus, ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Ich kenne nur Kapitalismus, es gibt keinen Unterschied. Also
Neokapitalismus vielleicht, ja, ne?
Also dieser Sozialstaat 2025, ich weiß halt nicht genau, was sie will, liegt hauptsächlich daran, dass sie es nicht genau gesagt hat. Sie wollen es irgendwie hier bei einem Debattencamp rausfinden. Das Problem bei dem meisten Zeug ist, was sie angesprochen hat, die SPD ist selber mit dran schuld, dass jede Menge Kinder in Armut sind, dass der Mindestlohn so niedrig ist.
Also für mich,
nicht mehr viel ein.
Für mich war tatsächlich so ein, immer wieder so ein typisches SPD-Ding, zu sagen, naja, wir haben die gesetzliche Rente gestärkt. Nee, haben sie nicht. Die gesetzliche Rente ist völlig kaputt gemacht worden durch die Einbindung des privaten Rentensektors. Und dann hat sich halt wieder hinzustellen und halt nochmal aufzuzählen, was man alles Tolles doch für die Rente in den letzten Jahren unternommen hat. Ich meine, das ist für mich so das Dauermantra dieser SPD. Man erzählt uns halt seit, ja, naja, wir haben noch die gesetzliche Rente, aber richtig, richtig geil gemacht. Und ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt wirklich mal eine Reform gab, die das Problem wirklich mal richtig behoben hat. Da gab es bestimmt ein paar Leute, die davon profitiert haben, das will ich ja gar nicht sagen. Aber hören wir uns denn jetzt trotz dieser tollen Reform jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr an, dass Leute in Altersarmut leben, dass Leute gerade mal so auf Grundsicherung halt irgendwie kommen, trotz eigentlich genug Beitragsjahren. Also der große Wurf ist doch nie gelungen. Und trotzdem wird immer darauf beharrt, dass man auch alles schon gemacht hat.
Na, sie hat ja eine Sache angesprochen, dass alle in das gleiche System einzahlen. Sowohl Selbstständige als auch Beamte, vielleicht hätte sie auch mal Abgeordnete sagen sollen.
Auch du, Jenny, wärst davon betroffen.
Ja, ich hätte damit kein Problem. Nur die Sache ist, sie hat hier gerade Selbstständige angesprochen, als neue Wählergruppe der SPD. Das ist ja das Konzept dahinter. Sie versucht ja mit diesem Konzept, neue Wählergruppen zu erschließen für die SPD. Die werden aber nicht zur SPD gehen. Weil dieses Bürgergeld, diese Bürgerversicherung, damit ist die FDP schon um die Ecke gekommen. Also die große Gefahr für die SPD ist jetzt, dass sie, während sie noch darüber reden, Parteien wie die FDP und die CDU es wirklich machen.
Ja, die Bürgerversicherung war für mich auch, da habe ich mich auch ziemlich aufgeregt in dem Moment. Weil die Bürgerversicherung war so für mich das Paradebeispiel in der letzten Koalitionsverhandlung, wo man mit ganz, ganz großen Ansagen reingegangen ist. Und dann kam da irgendwie dann wurde es halt sofort fallen gelassen, hat es gemerkt, okay, das geht mit der CDU nicht. Ein klassisches Ding von, hey, wir halten das mal richtig schön hoch. Und dann letztendlich passiert dann irgendwie doch wieder nichts. Naja, ansonsten, wie findest du das Publikum hier so?
Durchwachsen und alt.
Durchwachsen ist eine schöne Formulierung für alt.
Ja, also es gibt ja ein paar Junge hier. Ich finde es auch interessant, wie das die SPD mal wieder gemacht hat. Also es soll ja hier eigentlich um die Basis gehen und um Leute, die nicht in der SPD sind. Aber als Andrea ihre Rede gehalten hat, vorne das ganze Publikum, die erste Reihe war mal wieder für die Parteiprominenz besetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass an so einem Tag tatsächlich nicht in der ersten Reihe mal wieder die Parteiprominenz sitzt. Aber okay, haben sie sich halt dafür entschieden, damit, wenn es im Fernsehen wieder mal irgendwelche Bilder gibt, da die großen Prominenten zu sehen sind.
Ja. Na, Marco, wir gucken nochmal an, was hier sonst so passiert. Gibt es irgendwelche Vorträge, irgendwelche Veranstaltungen, wo du jetzt schon gedacht hast, boah, die sind echt geil, die könnte ich mir mal angucken?
Ja, morgen, aber morgen bin ich nicht da. Da wird als allererstes über was kommt nach Hartz IV geredet, aber leider, wie gesagt, morgen ist Sonntag, morgen habe ich was anderes zu tun. Heute geht es hauptsächlich um irgendwie Digitales und Linke in der aktuellen Gesellschaft. Irgendwas, also das meiste ist irgendwie digital. Ich guck mal, wo ich so hingehe.
Wir lassen uns überraschen.
Ja, Jenny hat es ja jetzt schon gesagt, es gibt ja noch einen Tag des Debattencamps. Da kann man sich natürlich fragen, warum gehst du denn jetzt da nicht hin, Paul? Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte einfach schon nach diesem einen Tag überhaupt keine Lust mehr. Und jetzt gerade die ganzen Sozialreform-Themen oder Hartz-IV-Themen kommen halt dann, wie gesagt, morgen. Ich finde schon das so ein bisschen eigenartig, weil natürlich ist der erste Tag immer besser besucht als der zweite Tag. Man kann sich halt auch fragen, warum hat man das denn nicht einfach direkt als erstes Thema genommen? Die SPD weiß doch, wie dringend ihren Mitgliedern bzw. den Kritikern der SPD dieses Thema mit Hartz IV und Sozialreform halt ist. Ich finde es, also ich kann halt, könnte mir auch wieder vorstellen, dass da halt ein gewisses Kalkül auch dahinter steckt. So, lass das Thema mal ein bisschen nach hinten schieben. Dann können wir uns vielleicht nicht so da die Finger verbrennen. Und halt dann diese zarte Ansprache, naja, aber Sozialstaat 2025 ist ja vielleicht dann schon so ein kleiner Fingerzeig dahin. Aber, naja. Im nächsten Clip hört ihr, wie Jenny und ich ein bisschen bedröppelt in der Gegend rumstehen. Wir haben, glaube ich, Lars Klingbeil gespottet und beide so ein bisschen festgestellt, oder ich zumindest bei mir festgestellt, dass ich tatsächlich gar keine Lust habe, mit denen einzureden. Und Jenny auch gewissermaßen. Hört sich einfach an.
Jenny und ich stellen auch gerade fest, dass wir hier zwar schon einige prominente Parteimitglieder schon sehen, aber uns tatsächlich die Lust fehlt, mit denen uns überhaupt zu unterhalten. Geht dir das ähnlich, Jenny?
Ja, du hast keinen Bock.
Ich habe überhaupt keinen Bock.
Ich habe keinen Mut. Mir fehlt der Mut.
Na, ich habe so eine Mischung aus wenig Mut oder zwar sind alles halt Leute, wo ich genau wüsste, was die mir sagen, ist dann irgendwann wieder passé. Plus, was soll ich jetzt mit denen reden? Würden die mir Antworten geben, die sie nicht in der Presse genauso geben würden? Klar, wir können es auch mal probieren, aber Lars Klingbeil läuft mit richtig schicken Turnschuhen durch die Gegend.
Die sind weiß, genauso wie die von Andrea.
Muss Zufall sein.
Ja, natürlich ist das Zufall. Er hat ja selber geschrieben, dass das Zufall ist, dass sie sich nicht abgesprochen haben.
Na, das Offensichtliche ansprechen, ne? Dann wird es noch unoffensichtlicher.
Ja, genau so ist das.
Und du versuchst gerade hier wen zu einem Interview zu bewegen?
Jemanden vom DGB.
Und warum haben die keine Lust? Die haben Wichtiges zu tun, ne?
Die müssen gerade Popcorn an ältere Mitglieder verteilen.
Es ist schön hier, es ist eine tolle Veranstaltung, ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
Ja.
Ja, man sollte noch darauf hinweisen, das war wirklich erst so 2 Stunden Veranstaltung, noch nicht mal. Ich glaube, da war gerade mal Andreas Rede vorbei. Und ja, die Stimmungslage war da eigentlich halt auch schon gleich so gen Null. Und in der Tat, ja klar, man hat auch immer so ein bisschen Schiss, wenn man dann auf einmal so bekannte TV-Gesichter auf einmal dann vor sich sieht. Und natürlich habe ich mich auch zu wissen teilweise nicht getraut, das kann ich jetzt auch einfach so zugeben, jetzt wo Jenny nicht mehr da ist. Aber tatsächlich war es auch so ein bisschen so die Frage, okay, was soll ich die denn jetzt fragen? So, also, was ich die eigentlich halt immer alle lieber nur fragen würde, so, warum seid ihr überhaupt noch da? So, was hält euch denn auch hier? Wer hat euch denn jemals, oder was gibt euch irgendwie was gibt euch diese Selbstverständlichkeit, jetzt hier noch rumzulaufen und noch für eine Partei zu sprechen, wo eigentlich klar ist, wenn sich die nicht um 180 Grad bald dreht, diese Politik, dann ist die Partei weg. Also, naja, man kriegt schon so ein bisschen mit, meine Stimmung war und ist nicht sonderlich gut. So, das nächste Interview, was ich jetzt führe, beziehungsweise was ihr jetzt hört, ist mit Klaus Mindrup. Klaus Mindrup, hatte ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, ist der direkt gewählte Kandidat von Pankow, beziehungsweise ist, glaube ich, nicht direkt gewählt worden, hat das Direktmandat nicht bekommen. Das hat, soweit ich weiß, der Mann von der Linken geholt. Er ist dennoch aber schon seit einiger Zeit im Bundestag. Ich kenne ihn auch schon von vor ein paar Jahren. Ich hatte ein paar Mal mit ihm zu tun. Gehört auch der parlamentarischen Linke an, wie wir auch im Gespräch hören werden. Aber ich will gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Auch er ist trotzdem jetzt immer noch überzeugt, dass die GroKo der richtige Weg ist zurzeit. Und ja, man einfach hört euch seine Statements an, hört euch meine Fragen an und denkt halt immer dran, er ist noch einer der Linkeren, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion.
Hi, ich rede mit Klaus Mindrup.
Hi. Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Wie fandest du die Eröffnungsrede von Andrea?
Ich war positiv überrascht.
Das ist ja noch relativ zurückhaltend formuliert.
Naja, sie muss ja auf der einen Seite schauen, dass sie entsprechende Akzente setzt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist das Signal, dass wir sagen, es gibt keine Denkverbote mehr, sondern dass wir sagen, das ist der Rahmen, in dem wir diskutieren müssen. Und der Punkt ist, wir müssen endlich schaffen, dass wir eine moderne Sozialstaatsdebatte hinbekommen und die Debatte über Hartz IV, in der wir uns sozusagen immer im Kreis drehen, beenden. Und ich glaube, das war heute ein wichtiger Schritt dafür.
Wie sinnvoll fandest du dann so die Themensetzung zur europäischen Armee oder zu Trumps Handelspolitik für so einen Erneuerungsprozess? Oder das ist ja eigentlich ein Erneuerungstag, wenn ich es richtig verstehe?
Das muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen, weil das Thema ist natürlich, dass man sagt, es macht in Europa keinen Sinn, dass jedes Land sozusagen selber seine Armeen hat, das ist relativ ineffizient. Das ist sozusagen vollkommen klar, dass man darüber diskutieren muss. So. Andererseits ist natürlich entscheidend, dass es nicht nur darum geht, dass man eine einheitliche Armee hat, sondern was man für eine Strategie damit verfolgt. Und aus sozialdemokratischer Sicht kann das natürlich niemals eine Offensivstrategie sein. Oder darf es nicht sein, sondern es muss eine Defensivstrategie sein. Und das ist dann wieder eine Frage von Qualität, aber über die muss man dann im zweiten Schritt reden oder parallel.
Mir haben halt bei der Rede so ein paar Aspekte gefehlt, insbesondere auf Reformen der Parteistruktur an sich. Wie fandest du das?
Ich glaube, das hängt vielleicht, das ist immer die Frage, man kann ist immer wieder so ein Ansatzpunkt. Also am Ende ist es so, dass die Partei das dann ja selber fordern muss. Also das ist ja auch der Punkt, was ich eben am Eingang meinte. Auf der einen Seite ist es hier kein Parteitag, sprich, sie muss den Rahmen für die Diskussion lassen und öffnen. Und das muss, glaube ich, die Partei dann auch über Anträge von unten nach oben bringen. Und das muss man dann auch im Parteitag dann auch diskutieren und entscheiden. Also von daher würde ich sagen, da muss dann die Partei selber aktiv werden.
Ich sehe ja zurzeit so ein bisschen als das größte Problem eigentlich der ganzen Partei, dass man ihr nichts mehr glaubt. Also wenn sich Olaf Scholz hinstellt und sagt, er möchte einen 12-Euro Mindestlohn eigentlich haben, weiß ich oder befürchte ich, dass es das Erste ist, was dann einkassiert wird, soweit sich der Widerstand aus einer anderen Partei regt.
Na, das stimmt ja so nicht. Also ich sage jetzt mal, man hat uns auch zum Beispiel nicht geglaubt, dass es eine andere Liegenschaftspolitik gibt. Die gibt es jetzt. Also insofern ist das auch, wir haben ein kommunikatives Problem. Also selbst wenn Dinge umgesetzt werden, kommen sie tatsächlich auch oftmals nicht in der Öffentlichkeit an. Und das ist tatsächlich eine Glaubensfrage. Aber am Ende ist es ja keine Glaubensfrage, ob man bestimmte Dinge in einen Gesetzestext gießt, sondern das ist eine Faktengeschichte. So. Und ich wäre da jetzt auch nicht so pessimistisch. Wenn Olaf Scholz sagt, er will die 12 Euro durchsetzen, gibt es eine Chance, das am Ende zu tun. Aber dafür braucht man natürlich politische Mehrheiten, weil im Augenblick der Mindestlohn niedriger eingespult ist und wir dann quasi diese Arbeit dieser Kommission dann beenden müssen. So. Aber dass man jetzt sagt, der will das nicht und der greift dann an dieser Stelle eine Fehleinschätzung. Dafür sagt er ja auch an sehr schnell zu bestimmten Positionen, wo ich nicht seiner Meinung bin, er sieht das nicht und will das anders machen. Und wenn er davon überzeugt ist, zieht er das auch durch.
Nur zwei kurze Fragen noch zum Schluss. Erstens, bist du in der parlamentarischen Linken oder eher im Seehamer Kreis?
Ich bin ganz klar bei der parlamentarischen Linken offiziell eingeschrieben mit Namen und ja.
Was müsste passieren, dass du zu den Seehamern gehst?
Das mag ich mir gar nicht vorstellen.
Wie viel müssten Sie dir bieten? Jeder Mensch ist unbekäuflich.
Nein, das ist ja Quatsch. Nein, ich glaube, das ist auch eine Fehleinschätzung der Seeheimer. Ne? Weil die Seeheimer sind einfach auch eine Heimat für eher konservativere Sozialdemokraten. Und ich glaube, das braucht man. Und wir brauchen auch beide einen gegenseitigen Respekt für uns, damit wir uns auch austauschen können. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Dann kannst du nämlich auch besser diskutieren, wenn du dann der Meinung bist, der eine ist gekauft. Das ist keine gute Sache. Also von daher, also ich bin Linker, ich bleibe bei den Linken. Und mit den Seeheimern streite ich mich inhaltlich und hoffe, dass wir dann uns mit progressiven Ideen besser durchsetzen.
Und noch letzte Frage, wir liegen bei 13%. Was stimmt euch noch hoffnungsvoll, dass es vielleicht doch nochmal aufwärts geht? Ich meine, die Situation ist schon ziemlich dramatisch und wir wissen aus europäischer Erfahrung in unseren Nachbarländern, dass es auch noch tiefer nach unten gehen kann.
Die Situation ist natürlich dramatisch, aber wenn wir mal zurückdenken, etwas über ein Jahr, da hieß es, die Grünen sind wegen der Debatte und dem Veggie Day am Ende und stehen kurz davor, nicht in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Jetzt gewinnen sie mit über 20%. Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und inhaltlich zu diskutieren, gute Konzepte zu machen und solange wie wir in der Regierung sind, in der Regierung auch eine gute Arbeit zu machen und in der Regierung das auch zu tun, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dann nicht zurückschrecken, also anders als in der letzten Wahlperiode, wo wir dann die Zusagen im Mietrecht nicht umgesetzt haben, zum Beispiel im Mietrecht das zu machen, was wir versprochen haben, aber parallel natürlich auch immer wieder deutlich zu machen, dass wir sozusagen und die Union hier keine siamesischen Zwillinge sind, sondern auch immer deutlich zu machen, dass das eine Zusammenarbeit auch Zeit ist im Interesse unseres Landes und von Europa. Wenn wir das nicht tun, haben wir natürlich keine Chance. Und das muss man auch klar zurückweisen. Ich habe kürzlich bei einer Podiumsdiskussion, wo mal wieder die CDU nicht da war, gesagt, ich bin ja nicht der Drilling, der für die CDU, CSU und die SPD spricht. Und das muss, glaube ich, hier jeder deutlich machen.
Also in der GroKo bleiben erstmal.
Ja, natürlich. Wir haben einen Auftrag von unseren Mitgliedern, der heißt sozusagen mit 65%, wir sollen das machen. Und das ist der höchste Souverän. Und Demokratie bedeutet nicht, wir stimmen immer wieder so lange ab, bis uns das Ergebnis passt. Bedeutet aber auch das Umsetzen, was vereinbart war.
Aber kamen diese 65% oder 66% Zustimmung durch Begeisterung für die Idee einer GroKo oder eher aus Angst, oh Gott, wenn das jetzt nicht klappt, geht es zu Neuwahlen, dann sieht es auch viel schlimmer aus. Also mein Eindruck war eher der zweitere.
Die Motivation ist ja nicht entscheidend, aber der genetische Code der SPD ist Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mich nicht mehr hinstellen. Also wir haben ja zum Beispiel bei mir im Wahlkreis die Situation, dass massiv Häuser entmietet werden. Das ist im Augenblick nach dem Mietrecht möglich. So, und wir werden das innerhalb der nächsten 8 Wochen beenden. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen vor meine Wählerinnen und Wähler und sagen, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte zu regieren. Und außerdem ist es ja so, dass die Länder, wo die SPD in der Opposition waren, wie in Bayern nun auch nicht gerade sehr gut abgeschnitten haben und in Berlin in einer rot-rot-grünen Koalition stehen wir auch nicht besonders gut da. Das heißt, die Erklärung, das Elend der SPD ist die große Koalition, macht es uns viel zu einfach. Es liegt, glaube ich, an viel tieferen Dingen, nämlich, dass wir nicht erkennbar sind, dass wir keine Flagge zeigen und dass, wenn wir mal sozusagen was machen, dass wir im Prinzip, ja, wir wirken nicht als die Leute, die für die Menschen kämpfen. Und das sehe ich als das Hauptthema an. Und das kannst du ändern, egal ob du in der Opposition bist, ob du in der Regierung bist, und das ist der Hauptauftrag.
Na dann, toi toi toi.
Danke.
Ich danke dir vielmals. Thomas.
Ja, der genetische Code der SPD ist es, Verantwortung zu übernehmen. Klaus, falls du zuhörst, ich hätte dir vielleicht in dem Moment da deutlicher widersprechen müssen, aber ich finde diese Aussage völlig daneben. Also als wäre die SPD dafür geboren, immer in Regierungsverantwortung zu sein, und als wäre immer die Opposition sozusagen die Scheiße, die man halt irgendwie machen muss in der Demokratie, und ein Vollidiot muss es dann machen und die SPD will es nicht sein. Ich finde, es ist eine Arroganz gegenüber dieser Oppositionsrolle erstmal an sich, und dazu halt also gerade eine oppositionelle Erneuerung, gerade wenn halt klar ist, wir müssen echt mal über ein paar Sachen reden, die wir in der Partei anders machen, natürlich gelingt die in der Opposition besser. Und gerade wenn du dich in eine Regierung stellst mit einer konservativen Partei, wo also klar ist, dass du permanent politische Entscheidungen triffst, die eigentlich nicht klassisch für dein Metier sind. Das heißt, du, also wie soll es gehen? Wie sollst du denn die ganze Zeit versuchen, links neue Politik zu machen, aber auf der anderen Seite die ganze Zeit rechte Entscheidungen oder konservative Entscheidungen mittragen, die eigentlich nicht zu dir passen? Das ist ein völliger Widerspruch in sich. Ich war, wie gesagt, es ist parlamentarische Linke. Ne? Es ist kein Seeheimer, hat er ja auch alles selber schon gesagt. Also ich war, das ist ein perfektes Beispiel für diese Partei. So, ich bin wirklich ein bisschen konsterniert. So, ich habe schon echt auch nach Hause kommen überlegt, ob ich jetzt halt wieder meinen Parteiaustritt erstmal schreibe. Ich bin ja schon mal in die SPD eingetreten, 2013, bin dann 2 Jahre drin gewesen, dann bin ich ausgetreten. Dann bin ich zur GroKo bzw. zur Mitgliederbefragung wieder eingetreten. Aber ich sehe einfach keinen Geist in dieser Partei, sich halt wirklich mal grundlegend die Frage zu stellen, was man denn hier falsch macht oder was generell falsch läuft. Naja, der nächste Gesprächspartner, mit dem ich rede, der ist in die SPD frisch eingetreten, direkt nach der verlorenen Bundestagswahl, also jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, schon etwas über einem Jahr. Und auch er ist ziemlich ähnlich frustriert, sowohl über den Zustand der Partei als halt aber auch über den Verlauf dieser Veranstaltung. Hört es euch an.
Hi, mit wem rede ich hier?
Ich heiße Michael, hi.
Hi Micha, du bist auch Mitglied?
Ich bin auch Mitglied, ja.
Seit wann?
Seit exakt der Bundestagswahl 2017. Am Wahlabend bin ich eingetreten.
Zweite Frage, wann trittst du wieder aus?
Das ist eine gute Frage.
Warum bist du noch nicht ausgetreten?
Das habe ich mir noch offen gehalten, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich tatsächlich austreten will oder einfach so mit der Titanic untergehe, ja, und dann vielleicht doch nochmal wieder auftauche. Mal gucken.
Wie schätzt du wie groß ist die Chance, dass der ganze Parteivorstand doch nochmal geschlossen zurücktritt und wirklich ein Neuanfang gewagt werden kann?
0,01% ungefähr.
Das ist ganz schön optimistisch.
Ja, das ist optimistisch, ja. Was heißt optimistisch oder pessimistisch? Weiß ich gar nicht, ob das so die Kategorien sind. Ich versuche wirklich realistisch zu bleiben irgendwie. Also ich sehe es einfach gerade nicht. Ich sehe es nicht, dass hier irgendwie im Parteivorstand sich was ändern sollte. Vor allem haben sie sich im Moment Zeit erkauft, beziehungsweise die CDU bestimmt gerade die Thematik. Und somit hat die SPD jetzt irgendwie, kann sich sie wieder im Schatten ein bisschen sortieren, würde ich mal sagen. Ja.
Was müsste passieren, dass du hier noch länger dabei bleibst? Oder dass du dich so richtig einbringst oder du brüllst, der Vorstand muss hier raus?
Also wenn ich so richtig im Kopf habe, ist das Durchschnittsalter eines SPD-Parteimitglieds, glaube ich, bei 60, irgendwas Jahren. Also grundsätzlich würde ich der SPD empfehlen, sich um circa 20 Jahre zu verjüngen. Ja? Das heißt aber auch, die Medien zu nutzen, die unsere Generation eben nutzt.
Was würde das bedeuten? Müssten dafür die Älteren alle raus oder müssten aber mehr Junge rein?
Also ich möchte nicht, dass die Alten rausgehen. Das ist überhaupt nicht, das möchte ich nicht. Bin schon dafür, dass es eine Mischung gibt von unserer Gesellschaft, so wie es halt eben auch ist. Aber es müssen viel mehr Junge rein und auch viel mehr Junge eben nach oben kommen. Ja? Also so an die Machtdecke stoßen können und da auch durchgehen können. Und den Eindruck habe ich einfach nicht, dass das irgendwie passiert, ohne die bekannte Ochsentour. Ja.
Wie findest du generell die ganze Veranstaltung hier so bis jetzt? Ist das Gefühl, hier wird richtig erneuert und hier kommen neue Sachen mal irgendwie auf den Tisch?
Sieht schick aus hier auf jeden Fall. Rot. Also so von außen, wenn man sich jetzt einfach mal so anschaut, denkt man schon, das sieht alles irgendwie ganz gut aus. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass das hier wirklich so ein totaler Mitmachkongress ist. Es werden Themen angesprochen, es wird über Themen referiert. Das ist auch ganz gut wahrscheinlich für einige Stunden alle irgendwie so zu beruhigen. Ich bin mal gespannt, was halt tatsächlich daraus wird, ob das irgendeine Konsequenz hat oder irgendeine Wirkung dann, ob man in 2 oder 3 Wochen noch über dieses Debattencamp spricht. Ich bezweifle das, aber das wird halt die spannende Frage sein, ob das wirklich irgendwelche Auswirkungen auf die Partei hat.
Ja, und ob sich auch personell was ändert. Also für mich ist immer noch eigentlich der Hauptstandpunkt, es müssen erstmal alle Parteien oberen raus. Ansonsten glaubt man uns das einfach nicht. Da könnte jetzt auch Scholz vom 15-Euro-Mindestlohn reden und Lauterbach sagen, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie, wir wollen die Zwei-Klassen-Medizin abschaffen. Das würde ich einfach keinem mehr von denen glauben.
Da gebe ich dir recht, ja. Ich glaube, dass die SPD, also momentan steht die SPD meiner Meinung nach für gar nichts. Sie wird auch für gar nichts mehr gebraucht. Sie ist einfach nur eine Partei. Und das muss sich halt ändern. Also sie muss wieder eine Haltung bekommen, eine Haltung zeigen, sich zu verschiedenen Themen eben verhalten und damit aber auch das Risiko eingehen, dass sie mal Leute verprellt. Ja? Also nicht immer alle abdecken, sondern ich muss auch mit meinen Ansichten Leute gegen mich aufbringen. Die SPD versucht, alle abzudecken. Das halte ich für fatal und falsch. Und genau was du gesagt hast, dieser Neuanfang funktioniert nur mit Leuten, die, sag ich mal, mit der Schröder-Ära nichts zu tun hatten. Sehe ich auch so.
Das heißt, ein Scholz wäre dann damit raus?
Scholz wäre absolut raus. Pipi Langstrumpf wäre auch raus. Alle raus.
Ja, Corbyn-Style halt, ne? Dann könnte es vielleicht was werden.
Ja.
Also inhaltlich klar, nicht politisch direkt, aber zumindest halt der Ansatz, halt wirklich einen Kahlschlag zu machen bei Labour, gab es ja.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, ne, man kann ja echt von anderen Ländern oder Parteistrukturen, wie die das machen und wodurch sie Erfolg haben, auch ein bisschen lernen. Und da ist Corbyn auf jeden Fall ein Beispiel. Bei Corbyn bin ich mir immer nur ein bisschen unsicher, obwohl ich wirklich, ich finde ihn sympathisch, der macht das gut, was er macht, macht er gut. Bei Corbyn bin ich mir nur immer vorsichtig, ob das so übertragbar ist, weil ich glaube, Corbyns Erfolg hängt sehr, sehr viel mit der Brexit-Kampagne oder mit der Brexit-Diskussion zusammen und die haben wir hier nicht.
Zum Glück.
Ja, auf jeden Fall zum Glück, aber da, also England ist halt noch durch diese Frage viel tiefer gespalten, auch zwischen alt und jung, was wir hier nicht haben. Ja. Ja,
und ist England auch sozial nochmal ganz schön tiefer, nochmal einen Ticken härter gespalten als Deutschland. Also da verläuft der Graben zwischen Arm und Reich nochmal ein bisschen tiefer.
Ja, das mag so sein. Kann ich selber nicht beurteilen, ich war noch nie in England.
Also Krankenversicherung und in England ist eine Katastrophe. So, da gibt es außer die Situation, dass Leute da nicht zum Zahnarzt gehen können, weil sie es einfach nicht leisten können.
Ja, also das glaube ich, also was ich glaube oder was ich sagen kann, ist, dass wir hier in unserem Land schon ganz gut aufgestellt sind, so generell. Ich glaube, das, was wir hier so machen, auch Sozialstaat, technisch, wir meckern hier immer auf einem sehr hohen Niveau, aber die Chance hätte halt auch einfach Deutschland hier als Vorreiter für so viele Dinge, so Zukunftsideen umzusetzen, weil wir halt eben so eine gute Basis haben mit vielen Dingen, auch sozial.
Ja. Uns geht es halt noch gut, aber Frage ist halt immer, wie lange? Also lass mal jetzt mal eine richtig fette Wirtschaftskrise kommen oder mal so ein Bankencrash, wie sieht es denn dann aus in dem Land?
Das weiß ich nicht, das wird man sehen können, aber was im Moment halt eben das Gefährliche ist hier in Deutschland, meiner Meinung nach, ist, dass wir uns auf den Erfolgen der letzten 20, 30 Jahre ausruhen. Also siehe Autoindustrie, Energiewirtschaft, ja, erneuerbare Energien. Uns überholen halt mittlerweile Länder in Technologien, wo wir oder das Land vielleicht mal Weltspitze war. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Deutschland nicht mehr Weltspitze ist. Es geht einfach nur darum, die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, da verlieren wir ein bisschen den Anschluss.
Ja, sehe ich komplett auch so. Super, ich danke dir vielmals. Dann habt noch einen schönen Tag hier auf dem Debattencamp.
Danke, danke. Dir auch, ja.
Das war der Michael. Ich komme jetzt zu dem Schnipsel mit dem Stefan Schumann. Ihr seid der stellvertretende Bund oder einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jusos, wie ich auch dann erst im Gespräch, beziehungsweise erst durch Gucken auf diese Karte herausgefunden habe. Vor allem hat sich natürlich dann auch erklärt, dass er auf bestimmte Fragen dann auch eher ausweichend antwortet. Denn so ist es halt eben sehr häufig. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich in diesem politischen Betrieb wahnsinnig stört, dass viele Leute einfach aufgrund ihrer Funktion dann bestimmte Sachen nicht so sagen dürfen, wie sie es eigentlich wollen. Oder zumindest halt dann nicht so sagen dürfen, wenn jetzt irgendwie eine Kamera oder ein Aufnahmegerät läuft. Die Gespräche, die man dann unter vier Augen führt, sie sind da teilweise sehr viel erhellender als dann mit Aufnahmegerät. Und die Aufnahme, das werdet ihr auch gleich merken, ist ein bisschen, die beginnt gleich ein wenig abrupt, denn ich habe ein bisschen zu spät aufgenommen. Das Fiese ist bei diesem Aufnahmegerät, dass man muss auf den Aufnahmebutton zweimal klicken und wenn man nur einmal draufklickt, dann blinkt sie zwar, aber dann läuft die Aufnahme noch nicht. Und erst wenn man das zweite Mal gedrückt hat, dann geht die Aufnahme erst richtig los. Ich habe Stefan nämlich da gefragt zu einem Vorfall, der mir zugetragen wurde auf dem Bundesparteitag in Bonn, wo ja die Abstimmung über die GroKo-Verhandlung dann noch erfolgt ist. Es gab da immer wieder Berichte, oder es gab einen Bericht von Reporter, einem öffentlich-rechtlich finanzierten YouTube-Kanal, wo der Reporter Flo aufgedeckt hat oder mitbekommen hat, dass viele von den gerade jungen, von den jungen Leuten, also von den Jusos, die sich dann, die teilweise dann über Nachrückverfahren, also zum Beispiel für Leute halt dann dort einspringen, die gerade krank geworden sind, die nicht können, ne? So ein Bundesparteitag ist riesengroß, da sind sehr, sehr viele Leute und natürlich gibt es dann immer Absagen. Und über diese Nachrückverfahren kommen halt eben dann auch jüngere Leute auch nochmal rein. Und es gab halt, natürlich war die Angst ziemlich groß, dass der Parteitag eben nicht dafür stimmt, die GroKo-Verhandlungen aufzunehmen. Und es wäre auch klar gewesen, dass das für viele Amtsträger des Präsidiums natürlich dann auch ziemlich schwer geworden wäre, weiter noch irgendwie dort in so einer Funktion anwesend zu sein. Was also passiert ist, dass sich auf einmal doch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die eigentlich krank waren und meinten, ich kann nicht kommen, dann angerufen worden sind und meinten, doch, du kommst. Du kommst auf jeden Fall. Das heißt, diese Leute haben dann angerufen, meinten, ja, ich bin jetzt doch schon unterwegs, sitze schon im Auto. Du kannst dann zwar weiter hier noch dabei uns rumlaufen und beim Bundesparteitag hast du aber leider kein Stimmrecht mehr. Das ist in dem Sinne natürlich echt brisant, weil die Jusos selbstverständlich gegen die GroKo gestimmt hätten. Die ganzen zurückgeholten Altkader natürlich dann aber für die GroKo. Und es ist jetzt, vielleicht ist die These jetzt auch schon zu steil, aber ich könnte mir gut vorstellen, hätte man nicht nochmal so ein paar alte Kandidaten angerufen und meinten, du kannst du nicht doch kommen, wie hoch ist dein Fieber? Bist du sicher, dass du zu Hause bleiben möchtest? Willst du nicht doch vielleicht dein Stimmrecht noch schnell wahrnehmen? Man weiß halt eben nicht, wie es ausgegangen wäre. Hätte man das nicht gemacht, hätten die Nachrücker, dann wären die alle dort geblieben und hätten die ihr Stimmrecht behalten, was dann aus der ganzen GroKo-Verhandlung überhaupt geworden wäre. Da habe ich ihn drauf angesprochen und sein Statement ist so gesehen unvollständig, wie gesagt, weil das Mikro noch nicht lief. Aber der Rest auch des Gesprächs ist sehr, sehr lohnenswert und Stefan Schumann ist ein cooler Typ. Habe ich auf jeden Fall festgestellt.
Okay, also ich glaube, das ist halt die Brechstange gewesen, die wir da gesehen haben. Ne? Es gab eine Gruppe von der Partei in der Parteiführung, die Bammel hatte davor, wie diese Entscheidung ausgeht. Ja, auch nicht zu Unrecht. 44% bei so einer krassen Sache gegen eine ausdrückliche Empfehlung der Mehrheit des Parteivorstandes. Das haben wir nicht oft in der deutschen Sozialdemokratie gehabt, zumindest nicht im Nachkriegsbereich. So. Und das führt dazu, dass die Angst hatten und Angst sorgt dafür, dass man Maßnahmen ergreift. Und das war eine davon.
Jetzt, vor allem, ich hab vorhin mit Klaus Mindrup geredet, vielleicht kennst du den auch, der ist auch von der SPD in Prenzlauer Berg, wo ich halt auch aktiv war. Und der meinte halt, naja, wir können deswegen schon nicht aus der GroKo raus, weil wir haben das verbindliche Mitgliedervotum. Wo ich halt denke, na gut, okay, kam das Votum jetzt zustande oder das positive Votum, weil die Mitglieder alle so voll geil auf die GroKo waren? Oder war das halt eher so eine Angstsache, oh Gott, wenn wir jetzt dagegen stimmen, dann ist halt hier Weltuntergang. Also so ist es ja vom Parteivorstand immer kommuniziert worden.
Also an der Stelle möchte ich Ralf Steg noch mal beim Wort nehmen. Ralf hat ja danach immer gesagt, das Votum war nicht ja GroKo, das Votum war ja aber. So, und wenn ich mir das, was nach dem Aber kommt, angucke, dann muss ich sagen, und jetzt werde ich kurz technisch, ich bin selber Jurist, in meiner Welt ist die Geschäftsgrundlage weggefallen. Also nicht, dass wir das nicht vorher gesagt hätten, dass man mit dieser Union irgendwie nichts machen kann, nicht, dass uns nicht vorher klar war, dass die CSU freidreht, das haben wir ja alles gesagt. Okay, die Mehrheit der Partei hat sich anders entschieden, ich nehme das zur Kenntnis, aber es ist doch so schlimm, so eklatant, es reißt uns dermaßen runter und es ist kein konstruktives Arbeiten mit dieser Union im Moment möglich. Ja, dagegen war die letzte große Koalition ein Zuckerschlecken. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Zeiten haben sich geändert, die Voraussetzungen haben sich geändert und da kann man als Partei gegensteuern. wenn der Vorstand sich nicht legitimiert sieht, eine Entscheidung aus einem Mitgliedervotum per Vorstandsbeschluss zu kippen, dann respektiere ich das unter Legitimitätsgesichtspunkten. Deswegen haben die Users ja auch gefordert, den Parteitag, ordentlichen Parteitag im nächsten Jahr vorzuziehen, weil ein Parteitag, der unser höchstes beschlussfassendes Gremium ist, wäre dazu befugt.
Nun hatten wir schon gesagt, Vorstand auswechseln ist auch nicht unbedingt eure Forderung. Ich meine, Corbyn hat es gemacht. Corbyn oder die Labour hat sich komplett einmal Grund erneuert. Es war keiner, ist das kein Stein auf dem anderen geblieben. Meinst du nicht, das wäre doch der Weg? Also da hätte ich zumindest halt wieder das Gefühl, okay, jetzt würden uns die Leute auch ein paar Punkte abkaufen. Ich sehe ja gerade noch nicht mal, oder es kommt zumindest bei mir nicht so an, dass der Vorstand sich jetzt auch wirklich klar zu Rot-Rot-Grün bekennt. Oder eigentlich müsste man eher Grün-Rot-Rot inzwischen ja schon sagen.
Okay, das mit Grün-Rot-Rot hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal anders ausgeht. Ich glaube, da arbeiten wir auch dran.
Hat sich die SPD auch schon als Mini-Partner gewöhnt, das ist vielleicht ganz gut.
Glaub mir, also ich komme aus Sachsen und habe dann lange in Vorpommern gelebt. Ja? Ich kenne sozusagen die SPD bei so 12%. Das ist nicht schön und daran sollte man sich nicht gewöhnen. Wir arbeiten dran, dass das anders wird. Ich glaube, dass das System der Vorstandsfindung, also der Corbyn, anders. Die Strukturen sind natürlich so, dass wir einen dermaßen radikalen Wechsel, wie ihn beispielsweise bei Labour passiert ist, kriegen wir nicht durch dieses Delegiertensystem durch. Ich sage das jetzt völlig wertungsbefreit. Ja? Mir ist also, das ist die blanke Diagnose. Solange du keine Urwahl für so eine Person hast oder wie bei Labour irgendwie eine Situation, wo auf dem Parteitag irgendwie ein Haufen Leute mit abstimmen, die also über die Gewerkschaften bestimmt sind oder also nicht aus dem Parteiapparat selber herauskommen, wird sich dieser Apparat schwer tun mit so offensichtlichen, ich nenne es jetzt mal Kometenkandidaturen sozusagen. Das ist auch so gewollt, das ist unser System, das müssen wir akzeptieren, damit müssen wir arbeiten.
Aber sind nicht Systeme auch veränderbar? Also wäre es nicht vielleicht da mal schlauer zu sagen, okay, wir müssen diese Parteistruktur mal richtig erneuern, also Inhalte auch erneuern, aber vor allem halt die Struktur innerhalb der Partei?
Ja, dafür braucht es Mut, den ich im Moment in der Mehrheit dieser Partei, und da geht es mir nicht um den Vorstand, sondern da geht es mir um die, also genauso um die mittleren Funktionärinnen und Funktionäre, nur auch da, ich will mich da selber nicht ausnehmen sozusagen. Ich habe da auch große Angst vor bestimmten Reflexen, die dann passieren könnten. Und an der Basis, die das irgendwie in der Stelle wahrscheinlich nicht in der Form mitmachen würden. Siehe GroKo-Votum, ja, das war ein Basisvotum, wo halt ja auch mehr Prozente für die Koalition rausgekommen sind als auf dem Parteitag, ja. Ich glaube, wir haben beispielsweise in unserer Satzung ja von Sigmar Gabriel schon eingeführt, die Möglichkeit einer Urwahl eines Kanzlerkandidaten. Die Variante, das steht da drin. Es wird nur nicht genutzt. Warum wird es nicht genutzt? Weil die Leute sich dann angucken und sagen, wir haben ja keine zwei Leute, die kandidieren wollen. So, und da geht es jetzt nicht darum, dass sich irgendwer aus dem Ortsverein Dresden-Nord, ich nehme jetzt bewusst den, weil das mein eigener ist, da kann mir nicht hinterher jemand sagen.
Kleiner Werbeblock.
Ja, da geht es mir nicht darum, irgendwen überzuziehen. Da geht es nicht darum, dass aus dem Ortsverein Dresden-Nord irgendwie Stefan aufsteht und sagt, er will jetzt Parteivorsitzender werden, so wie man das bei der CDU jetzt mit so Kanzlerkandidat, wo wir es bei so Zwergenkandidaturen sehen. Nein, und das ist, wir bräuchten mehrere Leute von einem gewissen Kaliber, die sich da ernsthaft für interessieren, und das sehe ich im Moment gerade nicht.
Es ist alles nicht so richtig mutmachend. Kannst du mir noch ein positives Schlusswort geben?
Ja, der Kampf um diese Partei ist noch nicht verloren. Der Kampf um diese gerechte Gesellschaft ist noch nicht verloren, und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es uns nichts nützen wird, wenn wir eine progressive Gesellschaft wollen, auf die Grünen zu setzen, die in der letzten Zeit nach und nach verbürgerlichen. Wenn wir den Sozialismus wollen, wird das nur darüber gehen, diese SPD zu verändern, und das ist ein harter Kampf und das ist ein frustrierender Kampf, und das ist, die Churchill-Geschichte wäre Blut, Schweiß und Tränen, auf jeden Fall so, aber wir werden den aufnehmen und wir arbeiten dran.
Das ist doch mal ein bisschen mutmachender. Ich danke dir vielmals.
Bitteschön. Ja, auch bei den Jusos, bei aller Liebe, aber warum seid ihr denn nicht mal so richtig laut und polemisch? Das ist leider das, was ich halt nie so richtig verstehe bei dieser Parteijugend, die entweder immer noch hofft, naja, vielleicht können wir hier mal noch diesen Laden später übernehmen, und dann wollen wir uns natürlich jetzt nicht mit den Leuten hier verscherzen. Aber ich wäre wirklich dafür, mal so richtig billig polemisch, sich hinzustellen, so, nee, wir reden mit euch nicht mehr, bitte haut alle ab. So, wir möchten, dass der gesamte Vorstand ausgewechselt wird. Und wenn man sich mal anguckt, wer dort alles halt immer noch dabei ist, also für mich ist Scholz halt immer noch so, dass das der Vorzeigesoze, der irgendwie so gefühlt alles überlebt hat, und dann G20-Gipfel schlecht organisiert bekommen hat, danach halt aber zur Belohnung erstmal der neue Schäuble geworden ist, Finanzministerium bekommt, schon ankündigt, dass er eigentlich grundlegend nichts wirklich anders machen möchte und sich sich dann trotzdem noch in die Tagesthemen setzt und sagt, naja, die SPD muss sich aber wirklich dringend erneuern, mit diesem alten Gesicht, so, das ist so albern und unglaubwürdig. Und ich habe es schon bei dem SPD-Parteitag in Berlin nicht verstanden, dass dort nicht mal eine breite Masse aufgestanden ist und gesagt hat, wir wollen euch hier alle nicht mehr sehen. Wenn man sich mal anguckt, was die SPD für Ergebnisse erzielt hat, nämlich 2009 mit 23%, dann 2013 mit 25%, jetzt 20%, zurzeit sehen die Umfragen noch sehr, sehr viel Luft nach unten. Also jedes Unternehmen, was solche Zahlen regelmäßig vorlegen würde, da würde der Vorstand zum Himmel gejagt, also in die Hölle gejagt werden, und zwar innerhalb von, also der, innerhalb eines Quartals. Aber diese Leute schaffen es irgendwie permanent, sich noch in ihren Sitzen zu halten, halten irgendwie eloquent noch daran fest, dass ihr Kurs schon der richtige ist. Und ich bin über diesen Empörungscharakter oder diese Empörungsqualität in der SPD wirklich maßlos enttäuscht. Das kommt bei keiner Fraktion noch irgendwie durch. Weder bei den Linken, bei den demokratischen Linken habe ich ein paar kennengelernt, die das doch schon deutlich energischer dann durchziehen. Es gibt auch natürlich bei den Users schon ein paar, die natürlich definitiv auch für Aufstand zu haben sind, aber halt eben nicht so doll und nicht so laut und immer dieses Gefühl, naja, wir dürfen uns ja nicht unseren eigenen Leuten in den Rücken fallen. Ich sage doch, wir dürfen auch mal unseren eigenen Leuten in den Rücken fallen. Gerade wenn wir wirklich das Gefühl haben, dort wird massiv Blödsinn gemacht und die Partei geht massiv in den Keller gerade mit den Umfragen, dann wird dort einfach wahnsinnig schlecht gearbeitet. Und wenn wir über Jahre hinweg, dass keinerlei Bereitschaft da ist, sich auch mal Kritik anzunehmen und zu verändern, dann natürlich muss man dann den Aufstand wagen. Und selbstverständlich ist das nicht schön und keiner möchte es angucken, wie eine Partei sich erstmal selber zerfleischt. Ich möchte doch auch nicht aus reinen Rachegelüsten diesen Parteivorstand wegjagen. Aber ich weiß einfach, dass wir mit diesen Menschen keinen Blumentopf mehr gewinnen werden und das ist recht keine Wahl. Oh, also, wie gesagt, GroKo-Entscheidung jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, fragt meine Freundin, mir ging es richtig schlecht in der Zeit. So, ich saß wirklich teilweise da vorm Laptop, hab mir diese Reden angeguckt, mit Schaum vor dem Mund, weil ich es nicht fassen konnte, wie kackendreist man uns allen, also nicht nur uns Parteimitgliedern, sondern ja auch noch dann den ganzen Leuten, die ja auch SPD wählen und an die SPD glauben, ja gar nicht Mitglied sind, so richtig voll kackendreist ins Gesicht lügt. So sagt so, nee, wir gehen nicht in die GroKo und dann machen wir es halt doch. So, ich habe zum Beispiel halt auch gehört, dass es dann halt auch Leute halt dann gab in der Parteiführung, als Konsequenz aus der Erfahrung, wir haben ja gesagt, wir gehen nicht in die GroKo, machen es dann doch, halt eben nicht sagen, ja, das war echt scheiße von uns, sondern halt sagen, ja, wir würden sowas einfach so nicht mehr sagen. Also halt so diesen Merkel-Kurs weiter durchziehen, ich möchte mich halt nicht festlegen. Also das Problem sozusagen bei der Aussage war nicht die Aussage, sondern die Festlegung, dass wir es nicht machen. Man hätte es nicht in der Deutlichkeit nicht so sagen dürfen. So, wenn man es dann hat, dann darf man gar nichts mehr sagen. Und das ist genau der Grund, warum Menschen sich angewidert von der Politik abwenden und keine Lust mehr haben. Weil sie keine Lust mehr haben auf das Gefühl, naja, wir müssen uns alle halt irgendeinen gewissen Kodex halten, wir dürfen uns auf gar keinen Fall auf die Füße treten. Oh Gott, und das darf ich nicht sagen, ist recht nicht in meiner Position. Und das ist genau das, worauf die Leute keine Lust mehr haben. Deswegen hört keiner mehr der Politik zu, weil man eh nur noch das Gefühl hat, das ganze Ding ist eh vorprogrammiert, es gibt eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung, es gibt eine Entwicklung, was Überwachung angeht, es gibt bestimmte Zielvorgaben wirtschaftlich, die eingehalten werden müssen, eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit muss da sein, Sozialstaat darf nur noch so und solche Ausgaben haben und ab einem gewissen Level müssen wir dann einschreiten und darüber ansonsten wird, und dann wird dann nicht drüber geredet. Das Ganze ist bereits manifest und wenn wir vielleicht Glück haben, kriegen wir ein paar Leute dahin gewählt, die so ein bisschen an den Stellschrauben nochmal hin und her schieben können. Also es ist echt zum Verzweifeln. Wir hört jetzt noch einen O-Ton, den vorletzten, der ist von einem gewissen Thilo Jung, relativ unbekannter kleiner Blogger und Journalist. Einige kennen ihn vielleicht von Jung und Dings, wie heißt das denn? Jung und Naiv, glaube ich, macht er. Und er hat auch noch den Aufwachen-Podcast, von dem habe ich das eine oder andere auch vielleicht schon mal erzählt. Lieber Thilo, falls du diese Ausgabe hörst, ich finde es großartig, wie du mich und auch Jenny unterstützt in deiner Rolle als Podcast-Papa. Und Jenny zum Beispiel hat ein kurzes Gespräch mit Andrea Nahles geführt, was Thilo ein bisschen arrangiert hat, oder zumindest meinte, komm, sprech sie einfach an, mach einfach. Geiler Typ, vielen lieben Dank. Und jetzt hört ihr noch Thilos abschließende Worte in seiner gewohnt sarkastischen Art.
So, ich stehe immer noch jetzt am Ausgang des SPD-Debattencamps. Ich rede hier mit Thilo.
Am Eingang.
Naja, für mich
positiv.
Ist,
du musst hier positiv bleiben.
Für mich ist jetzt tatsächlich der Ausgang, weil ich gleich gehe, und zwar frustriert. Thilo, wie fandest du es?
Ich bin total begeistert. Ich habe jetzt meinen Mitgliedsantrag unterschrieben
Ich möchte mich in den Jusos engagieren, weil die sind ja total begeistert, glauben noch an die Zukunft. Ich bin ja auch naiv und in die SPD gehe ich auch noch. Also ich meine, hier wird ja frei von der Leber wegdiskutiert. Es gibt keine Hierarchien, jeder redet mit jedem, ist doch toll.
Was war für dich das Beeindruckendste an diesem Event bis jetzt so? Irgendein krasser Signature-Move, den er einer gebracht hat?
Nein.
Gibt's noch Hoffnung? Gibt's noch Hoffnung für diese Partei?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
Sie stirbt. Hoffnung wäre, wenn der Parteivorstand abgesägt werden würde und alles nochmal auf neu gemacht werden würde. Und das fängt bei Andrea Nahles an. Und der Rest der Parteivorstand müsste auch zurücktreten, weil die alle dafür verantwortlich sind. Die können sich ja dann gerne nochmal neu aufstellen lassen. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keine großen Hoffnungen an. Das habe ich jetzt hier heute auch nicht erlebt. Weil am Ende werden quasi die großen Camps oder was immer das hier ist, ja, dann auch wieder dominiert von denen, die dabei sind. Also ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn so der ganze Parteivorstand hier aktiv dabei gewesen wäre, aber sich nie auf die Bühne gesetzt hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, okay, wir hören euch zu. Wir wollen mal hören, was ihr von uns wollt. Und dann können wir überlegen, ob wir so weitermachen wie bisher. Aber nein, es war mal wieder, alle waren wieder irgendwo mit dabei und wird dann so ein bisschen so getan, als ob man miteinander ins Gespräch kommt, ne, so ein bisschen Basispflege. Aber ich sehe da jetzt keine großen Hoffnungen. Und wenn ich so erlebe, ich habe ja hier so eine Szene gefilmt, wo Olaf Scholz mit einem normalen Menschen redet.
Was hat er gemacht?
Ja, ja, aber der redet genauso mit so einem normalen Menschen wie mit Tina Hassel im Regierungsbericht aus Berlin. Und dann wundern sie sich, dass die Leute ihnen nicht mehr vertrauen, ihnen nicht mehr zuhören, sie nicht verstehen. Da fängt es an.
Wie fandest du das Publikum so?
Eine Mischung aus Oma Erna und Studentin Erna. Also
es gab auch viele Opa Ennos. Also Oma Ernas habe ich weniger gesehen, aber Ennos waren richtig viele da.
Nee, du, es ist wie bei mir. Ich wohne ja in Berlin-Mitte. Ich blende das ja aus. Also ich sehe die alten Menschen ja nicht mehr. Die sind ja auf der Straße da. Stefan sagt ja immer, die wechseln die Seiten. Nein, die wechseln nicht die Seiten. Die sind einfach nicht, meine Augen nehmen sie gar nicht wahr. Mein Gehirn blendet sie aus. Und so war das hier auch ein bisschen. Ich meine, wir werden hier ständig, du ja auch, angesprochen von jungen Leuten, jungen Sozis. Die Alten, die kennen also den Regierungsbericht.
Nee, natürlich. Die kennen, glaube ich, auch Thilo Jung nicht.
Das ist auch gut so. Ja.
Sonst hättest du auf jeden Fall ein paar bösere E-Mails dann auf jeden Fall noch.
Ja, ja, die habe ich diese Woche aus Russland bekommen. Aus.
RT Deutsch hatte ich jetzt als neuen Staatsfeind gebrandmarkt, ne?
Nee, sie haben aber nur recherchiert, wer ich wirklich bin. Und das ist jetzt raus. Ich bin ein Amerika-Versteher, Transatlantiker und Russland-Hasser.
Du hast eine Pentagon-Medaille.
Pentagon-Medaille, ja. Ja, klar, weil ich für den Irakkrieg damals war, als Deutscher. Klar. Ich finde gut, dass es jetzt transparent gemacht worden ist.
Wahnsinn, dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, außer noch ein fröhliches Debattencamp. Aber du bist morgen auch nicht mehr hier, ne?
Nee, das tue ich mir nicht nochmal an, ne?
Ja, ich auch nicht. Also, obwohl morgen kommen tatsächlich nochmal ein paar interessantere Standpunkte. Da geht es ja nochmal um Agenda, Hartz IV und sowas. Das haben sie heute alles ja noch ausgelassen.
Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Revolutionäres rauskommt. Also, dann empfehle ich lieber, du hast ja mehr Zuschauer und Zuhörer als ich, Albrecht von Luck über Jung und Naiv. Da geht es auch um diese SPD und um uns junge Leute und wie wir die Revolution anzetteln können.
Ja, auf das Interview bin ich auch sehr gespannt.
Ja.
Geiler Typ.
Gut.
Super. Danke dir.
Klar.
So, das war Thilo Jung. Jetzt hören wir noch den O-Ton von Alex Theiler oder auch einfach nur Theiler genannt, seinem Kameramann, Adjutanten, besten Freund und ich schätze mal auch Co-Fragengeber. Ist zumindest immer mein Eindruck. Sehr geiler Typ, sehr witzig, hat auf jeden Fall nochmal zumindest doch einen schönen humorvollen Abschluss nochmal in diese ganze Veranstaltung gebracht. Bühne frei.
Theiler.
Läuft nicht, oder?
Doch, wenn es okay. Rot blinkt, läuft's. Paul hat das gleiche Mikrofon wie ich, deswegen weiß ich, dass es läuft.
Na, wenn es blinkt, läuft es eben nicht, aber wenn es durchgehend leuchtet, dann läuft es. Theiler, wie fandest du es heute? Hattest du Spaß? Hattest du einen tollen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat?
Ich meine, es ist ein Samstag und ich musste aufstehen. Es war zum Glück in meiner Heimatstadt, deswegen war es nicht ganz so schwer. Das Wetter ist auch nicht so schlimm gewesen, deswegen war der Herweg sehr schön. Ich bin heute, habe versucht, nicht von Anfang an so diese Beerdigungsstimmung zu haben, die man dann bei sterbenden Volksparteien halt oft hat. Ich habe versucht, das halt offen anzugehen. Allerdings haben die Leute, mit denen ich mich hier links und rechts so unterhalten habe, so das wieder gespiegelt. Also dass hier zumindest heute nicht top-down zu bottom-up umgedreht wurde, sagen wir es mal so.
Hattest du dir was anderes erwartet?
Nee, ich habe gar keine Erwartung. Also ich bin ja kein SPD-Mitglied. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier heute debattiere mit irgendjemandem. Ich wollte halt gucken, ob halt die großen Volksparteien, die halt so ein großes Top-Down haben, also aus dem Parteivorstand geht die Linie nach unten, ja, ob die es halt hinbekommen, halt mit so einem Debattenveranstaltung quasi zumindest den Leuten vor Ort das Gefühl zu geben, dass sich da was umdreht. Und weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich jetzt auch mit den Falschen unterhalten, ja, aber so die meisten, weiß ich nicht, fanden es wahrscheinlich schön, mal zusammenzukommen mit anderen SPD-Mitgliedern aus anderen Ortsverbänden. Aber ob sie jetzt das Gefühl gehabt haben, dass sie hier einen Impact auf die Meinung des Parteivorstandes hatten, das glaube ich nicht.
Wir wollen ja ein paar positive Sachen vielleicht noch erwähnen. Fandest du die Inszenierung denn schön? Fandest du es schön eingerichtet? Gab die Veranstaltung? Wie war das Essen? Ist ja auch also immer wichtig.
Die Location ist top. Ja, also sehr edgy. Das mag ich als Berliner. Ja, so ein bisschen dreckig. Am besten irgendwo im Keller. Ja, das ist hier so eine alte Fabrikhalle. Das gefällt mir sehr gut. Ja.
Hätte man hier noch guten Techno irgendwie auflegen können, ne? Aber
ja, wir sind ja an der Rummelsburger Bucht, ja, also am ehemaligen DDR-Funkhaus. Und deswegen, also gleich geht hier das Licht auf, oder das Licht wird auf Stropo umgeschaltet und dann ratz, ratz. Ja, Rummelsburger Bucht ist also für alle Nicht-Berliner, das ist so die Techno-Ecke von Ost-Berlin. Ja.
Eine der neuen Techno-Ecken.
Ändert
sich ja dann immer radikal.
Nachdem alle aus der Mitte verdrängt wurden. Ja, genau.
Bist du morgen auch noch hier?
Nee, morgen ist Sonntag. Also morgen veröffentlichen wir bei uns auf dem Kanal. Deswegen, ja, ich habe auch noch was zu tun. Ne? Ja.
Ja, reicht doch dann irgendwann mal. Also ich kann mir auch wirklich schwer vorstellen, dass die Stimmung hier morgen jetzt so eine andere ist als heute.
Ja, aber das ist ja euer Problem als SPD-Mitglieder, nicht meins. Ne?
Boah, ich muss echt aus dieser Partei austreten. Das wird mir immer halt direkt, ja, es ist, ich fürchte, es steht aber auch bald bevor. Also. Ja. Man kann das ja echt nicht mehr mit seinem Gewissen vereinen. Außerdem, ich bin ja sogar Mitglied von der sehr guten Partei, Die Partei. Ja. Und soweit ich weiß, kann man auch bei der...
Du hast einen Doppelpass, oder was?
Ich habe sozusagen einen Doppelpass. Und soweit ich
würde an deiner Stelle in alle Parteien eintreten.
Gleichzeitig.
Dann weißt du auf jeden Fall, irgendeiner wird gewinnen. Kannst du nicht ertragen. Läuft ein Mikrofon und er darf nicht reinreden.
Das ist alles gut. Ich schneide das alles raus.
Mir ist aufgefallen, dass er auch das Hubert Seipel Gedächtniskatzenfell hat.
Ja. Ich hab tatsächlich
das sieht man, das ist wieder so eine typische, was ich auch immer an Thilos Aufwachen-Podcast, in dem ich gerne zu Gast bin, kritisiere, dass sie immer so tun, als wenn die Leute sehen würden, was hier abläuft. Aber es ist ein Podcast, Thilo. Die Leute
Thilo hat einen Podcast, tatsächlich.
Ja, Thilo hat einen Podcast, ja.
Ist auch noch ganz klein unbekannt.
Ja, reden wir nicht drüber.
Nee, lieber nicht. Wir reden lieber in der Respublika-Podcast, nämlich sehr gut.
Ja.
Podcast. Supi, danke dir vielmals. Sag den Hörern noch Tschüss und gute Nacht.
Tschüss und wie sagt man? Stay classy, San Diego.
Wunderbar. Ach, man kann sich keine schöneren Gäste für seinen Podcast wünschen. So, es war ein wirklich sehr schöner Tag. Ich habe so gesehen noch was Positives rausgezogen, indem ich nämlich mit sehr, sehr netten, sehr liebevollen Menschen geredet habe. Jenny ist sowieso super. Thilo und Tyler sind auch ganz, ganz gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Eindruck ist, dass, oh, jetzt betritt gerade meine kleine Katze das Zimmer und hat die Tür mit einem gewaltigen Ruck aufgemacht. Wie gesagt, der Eindruck, der doch so ein bisschen bleibt halt nachträglich, ist, die Partei ist verloren. Das ist leider mein Fazit, was ich aus diesem Debattencamp ziehen kann. Ich glaube nicht mehr, dass dort sich irgendwas so grundlegend erneuert, dass man noch davon ausgehen kann, dass die Partei die nächsten Jahre überlebt. Also vielleicht hat sie Glück und kann sich irgendwie ab einem gewissen Level noch irgendwie falten und fangen oder vielleicht holen sie nochmal ganz leicht auf, aber ich glaube, da ist einfach zu viel kaputt gegangen und zu viel Vertrauen verloren gegangen, dass die Partei nochmal wirklich hochkommt. Ich glaube halt, oder ich sehe halt auch nicht, dass der Parteivorstand sich jetzt doch nochmal wirklich eine Rolle rückwärts macht und sagt, okay, wir gehen, bevor wir das Ding jetzt komplett gegen die Wand fahren, hauen wir doch lieber rein. Das sehe ich nicht, dafür sind die Leute nur noch viel zu überzeugt davon, dass sie absolut richtig sind und die richtigen Leute und auch mit dem richtigen Programm und pipapo. Und was ja auch immer so ein bisschen da durchschwimmt, das regt mich auch fürchterlich in der Rhetorik halt auf, dass immer darauf hingewiesen wird, naja, wir machen doch gerade so gute Arbeit in der Regierung. So, und ich glaube, also erstens finde ich nicht, dass man gerade so unglaublich gute Arbeit macht und zweitens schwingt halt immer so als Botschaft eigentlich noch andere draußen mit, ja Leute, seid ihr eigentlich zu blöd zu erkennen, wie was für geile Arbeit wir machen? Und ich glaube, wenn sich das nicht radikal alles mal ändert, ist für die Partei echt alles, es ist einfach, es ist echt durch. Also, was soll man noch sagen? Nun ja, Ich glaube, generell gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, denn die Podcast-Folge neigt sich zumindest gefühlt gerade schon deutlich hier im Ende zu. Es war ja, wie gesagt, eine sehr spontane Folge. Ich bin nach den ganzen O-Tönen jetzt immer nur nach Hause geradelt, habe gedacht, ach komm, ich muss noch mal was machen und das am besten mache ich doch einfach direkt jetzt, wo der Eindruck noch so schön frisch ist. Wie gesagt, es war trotzdem noch ein sehr, sehr schöner Abend. Was gibt's noch Neues? Oh ja, es gibt noch neue Neuigkeiten. Das kommt jetzt zwar eigentlich schon als Neuigkeit in der Folge, die dann in einer Woche dann am Start ist, aber da kommt es halt einfach direkt zweimal als Neuigkeit. Was soll denn der Geiz? Und zwar gibt es eine Website, die ihr besuchen könnt, und zwar vom respublikapodcast.de. Das ist heißt nicht nur zufällig, also wie mein Podcast ist, ist nämlich auch die Seite zu meinem Podcast. Man hat dort eine gute Übersicht über alle meine Folgen. Es gibt einen kleinen Teil über mich biografisch, wenn auch nicht sonderlich ausführlich. Und dazu gibt es dort auch die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Denn natürlich kostet dieser Podcast Geld. Es ist nicht viel, aber ich zahle immerhin halt immer monatlich Geld für den Podhoster, wo ich die Sachen hochlade. Ich zahle monatlich Geld für die Website. Natürlich kommen dann noch so Kosten wie Mikrofon, Aufnahmegerät, auch wenn das natürlich Sachen sind, die dann auch erstmal für die Ewigkeit oder vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber auch zumindest für eine gefühlte Ewigkeit halten sollen. Auch das sind natürlich alles Anschaffungen, die Geld gekostet haben. Wenn ihr also meine Arbeit gut findet und auch noch unterstützenswert und ihr zufällig noch in der Situation seid, dass ihr gerade auf unglaublich viel Geld sitzt und nicht wisst, was ihr damit alles anfangen sollt, es ist bei mir auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ich kann euch auch versichern, dass meine Arbeit ausschließlich in den Podcast, das Geld, was ihr mir spendet, natürlich ausschließlich in den Podcast investiert wird. Das heißt aber auch in Mate, selbstverständlich, in Cola, in Essen, was auch immer. Auch das kommt ja dann dem Podcast zugute, denn wenn ich hier sitze und einigermaßen wach bin durch die Mate, ist es auf jeden Fall für alle vorteilhaft. Jetzt kommt die Outro-Musik. Ansonsten wünsche ich euch alle noch eine schöne Woche. Danke, dass ihr zugehört habt zu meiner Sonderfolge zum SPD-Debattencamp und wir hören uns dann schon in einer Woche wieder, aber wie gesagt, nicht dran gewöhnen. Die nächste Folge kann ich auch kurz mal anteasern, denn da geht es um akzeptierende Drogenarbeit. Also wer sich für Drogen interessiert oder auch vielleicht gerne einfach nur Drogen nimmt oder drüber nachgedacht hat, sie zu nehmen, für den ist die nächste Folge auf jeden Fall etwas. Bleibt also dran bei der nächsten Folge vom Respublika-Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Auf Wiederhören. Tschüss.